Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder hier begrüßen zur Vorlesung Philosophie der modernen Kunst. Ich darf noch einmal für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es zu dieser Vorlesung Literaturunterlagen gibt, einen Reader, der die wesentlichen Primärtexte enthält, auf die ich mich im Laufe der Vorlesung beziehen werde. Dieser Reader zur Philosophie der modernen Kunst sieht so aus, und ist im Fakultas Buchshop im neuen Institutsgebäude erhältlich. Und die zweite Unterlage oder Grundlage dieser Vorlesung ist das gleichnamige Buch, das ich verfasst habe, Philosophie der modernen Kunst, bei UTB erschienen und ebenfalls in fast jeder Buchhandlung auf dieser Erde erhältlich. Wollen wir es zumindest hoffen. Sie sehen, ich sehe schon bei der Kunst. Der Übertreibung in dem Fall. Ich habe das letzte Mal ja versucht, kurz einzugrenzen, gleichsam das Thema präludierend, wie wir die Begriffe Philosophie und ihr Verhältnis zur Kunst und vor allem diesen ja sehr umstrittenen Begriff der Moderne verstehen wollen, um sozusagen die Anlage dieser Vorlesung deutlich zu machen. Das geht mir also, um das nochmal zu betonen, nicht so sehr um eine Theorie der Künste in einem kunsthistorischen, einem kunstgeschichtlichen oder kunsttheoretischen Sinn, sondern wirklich darum, welche Rolle die Kunst der Moderne oder die Künste der Moderne, ich spreche lieber vom Plural, weil es ja nicht nur um bildende Kunst gehen soll, sondern genauso um Literatur oder Musik oder Tanz oder Film, welche Rolle diese Künste für die Philosophie selber gespielt haben, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits, welche Deutungen der Kunst und der damit zusammenhängenden Erscheinungsformen, Aktivitäten und dergleichen mehr von Seiten der Philosophie gegeben werden. Sie wissen, dass es eine ganze Reihe von Problemen gibt, die sich im Zusammenhang mit Kunst aufwerfen, die auch von unterschiedlichen Disziplinen versuchsweise beantwortet werden. Und natürlich gibt es auch von Seiten der Philosophie hier immer wieder Reflexionen. Denken Sie etwa zur Frage, wie entsteht überhaupt so etwas wie künstlerische Produktivität? Heute sprechen wir gerne von Kreativität. Früher sprach man vom künstlerischen Genie, das sich durchsetzt. Und es gibt seit dem 18. Jahrhundert eine ganze Reihe von Theorien darüber, wie solche Genialität entsteht. Und natürlich auch aus philosophischer Perspektive. Das nur als ein Beispiel. Ich warte mal bis... Ich verstehe jetzt überhaupt nichts. Ja, können Sie ja gerne eine Anmerkung machen.
Ja, genau. Wir haben in der letzten Stunde über Rationalisierung und Fortschritt und die angesprochen.
Ja. Also ich danke für den Hinweis. Ich halte hier jetzt aber nicht unbedingt eine Vorlesung zu Kants anthropologischen Konzepten und zu seinen Geschichtstheorien, was man natürlich auch machen könnte, aber Sie haben natürlich recht. Aus der gegenwärtigen Perspektive erscheint uns das als eurozentristische Position. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass es gerade diese eurozentristische Position gewesen war, die, auch wenn sie selbst zeitbedingt noch einige Prämissen gehabt hat, die wir nicht mehr teilen können, was doch genau diese eurozentristische Position, die es wiederum ermöglicht hat, den Prozess der Kolonialisierung, den Prozess der Abwertung von anderen Kulturen und anderen Ethnien kritisch zu reflektieren. Das heißt also, man kann sich in der Verteidigung der Menschenrechte und tatsächlich auch was die Gleichheit der Menschen betrifft, genauso präzise auf Kant beziehen, und auch die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt wären ohne diese eurozentristische Perspektive nicht möglich gewesen. Alles das, was diese Bewegungen angetrieben hat, auch das antirassistische Konzept, auch das antikolonialistische Konzept, das Konzept der Befreiung schlechthin, das Konzept der Nation, sind europäische Konzepte gewesen. Das heißt also, das ist eine ziemlich komplexe Dialektik, die wir hier verfolgen können und der man natürlich aber ganz eine eigene Reflexion widmen müsste. Ich sehe jetzt nicht ganz, weil ich ja dezidiert gesagt habe, mich interessiert in dem Kontext die europäische Entwicklung, für andere bin ich auch nicht kompetent. Mich interessiert die europäische Entwicklung, ich sehe jetzt nicht ganz, sozusagen, was an dieser Idee oder an dieser Beschreibung, die ich versucht habe zu geben, dass unser Begriff von Moderne zusammenhängt mit jenen Konzepten von Säkularisierung, von Selbstermächtigung des Bürgertums, von der Idee einer menschenrechtlich fundierten Demokratie oder Republik, wie sie sinnfällig zum ersten Mal in der französischen Revolution im wahrsten Sinn des Wortes exekutiert worden ist, was sozusagen dieser kritische Einwand gegen diesen Befund sagt. Außer natürlich, dass dieser Befund selber aus einer Perspektive ist, die historisch gewachsen ist und die natürlich wie jede Zeit von Vorurteilen behaftet ist. Ich möchte nicht wissen, was in den Vorlesungen, sofern es da noch Vorlesungen geben wird, in 200 Jahren über die Vorurteile unserer Epoche gesagt werden wird. Ich bin hier sehr, sehr vorsichtig mit sozusagen in die Vergangenheit zurückprojizierten Urteilen. Aber Sie haben natürlich im Prinzip recht, es gibt diese Bemerkungen bei Kant und er war auch hier in den Vorurteilen seiner Zeit durchaus befangen bis zu einem gewissen Grad. Lieber Kollege, nicht ohne Europa, sondern ohne die in Europa entwickelten Ideen von Freiheit. Das ist was anderes. Ja? Das ist eine ideengeschichtlich hochinteressante Frage. Ja? Das ist eine ideengeschichtlich hochinteressante Frage, die man auf alle Ideen anwenden kann, die ja immer an irgendeinem Ort entwickelt worden sind. Ja? Warum haben die Geometrie als Wissenschaft die Griechen entwickelt, obwohl die Grundkenntnisse dafür notwendig sind, in zahllosen Kulturen vorhanden waren? Ja? Also Landvermessung zum Beispiel, die Gesetze der Landvermessung, die kannten wir im alten Babylon, im alten Ägypten, im alten China, im alten Indien. Aber das Ganze zu einem axiomatischen System zu machen, und dadurch also eine Grundlegung für eine Formalwissenschaft zu liefern, das hat Euklid gemacht. Warum? Warum gerade dort? Warum nicht, ist nicht ein anderer auf diese Idee gekommen? Natürlich ist das hochinteressant, also solche ideengeschichtlichen Entwicklungen auch daraufhin zu befragen, warum sie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stattgefunden haben. Ja? Die Grundvoraussetzungen, die Dampfmaschine zu entwickeln, hat jede Kultur dieser Erde gehabt. Ja? Aber es wurde in England erfunden und hat damit sozusagen jenen Prozess der Industrialisierung eingeleitet, den ich für ein signifikantes Merkmal dieser Modernisierung gehalten habe. Das Rad zum Beispiel, ja, eine Erfindung, an der wir heute noch laborieren, so könnte man sagen, nicht, weil auch das Auto ist nichts anderes als eine Folgeerscheinung der Erfindung des Rades, wurde nicht von allen Kulturen erfunden. Ja. Warum gerade in einem bestimmten Raum und warum wurde es gerade in einem bestimmten Raum sozusagen zur Chiffre und zum Kultobjekt für Mobilität schlechthin? Ja? Das heißt also, ich gebe zu, dass das sehr, sehr legitime Fragen sind, aber es sind Fragen tatsächlich der Ideengeschichte, der Kulturgeschichte und je nachdem, welche Voraussetzungen, welche Prämissen man für diese Geschichtsschreibung hat. Ich meine, es gab einmal die große Mode der marxistischen Geschichtsschreibung, die versucht hat, auf diese Fragen Antworten zu geben, warum bei einer bestimmten Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse in bestimmten Teilen dieser Erde es bestimmte Fortschrittserscheinungen geben kann, wenn man es als Fortschritt bezeichnen will. Ja? Oder die Erfindung des Geldes, ja, die Durchsetzung des Geldes, die Erfindung der Bank, ja, auch daran laborieren wir. Mein Gott, wären wir glücklich, wenn wir nie die Banken erfunden hätten. Dummerweise haben die Florentiner im 14. Jahrhundert die Bank erfunden. Ja. Was machen wir jetzt und warum gerade in Florenz? Das ist ja eher eine schöne Stadt. Ja. Oder vielleicht ist das aber eine schöne Stadt. Nicht? Das heißt also, das sind natürlich schon sehr wichtige Fragen. Ja. Und die kann man anthropologisch, die kann man bis zu einem gewissen Teil durch das Gesellschaftssystem, durch die Geografie, sicher auch durch politisch-militärische Verhältnisse und Beziehungen versuchen zu erklären. Ja? Also, aber wir schreiben hier jetzt sozusagen keine genetische Geschichtsschreibung der Entwicklung von Ideen, sondern was ich Ihnen in der letzten Vorlesung liefern wollte, war nur ein Raster, um einzugrenzen den Begriff der Moderne. Und Sie dürfen diesen Begriff, das steht Ihnen frei, das lege ich Ihnen sogar nahe, durchaus kritisch sehen. Vielleicht haben Sie auch das Problem gespürt, dass wir intuitiv den Begriff der Moderne, der Modernität, der Modernisierung positiv besetzen. Ja? Und jetzt besetze ich den Begriff der Moderne positiv, sagt zu Moderne gehört etwa das Konzept der Aufklärung von Immanuel Kant. Und jetzt sehen Sie aber, Kant war bis zu einem gewissen Grade nicht gefeit vor rassistischen Anwandlungen. Und das stört Sie jetzt. Wie kann etwas Positives wie die Moderne gleichzeitig verbunden sein mit negativen, kolonialistischen, imperialistischen, anthropologischen Konzepten? Ja, vielleicht hat das damit zu tun, dass Moderne in sich selbst ein widersprüchlicher Begriff ist. Und dass der Fortschritt, wo auch immer er stattfindet und wo immer wir vermuten, vielleicht auch den einen oder anderen Preis hat, der dafür gezahlt werden muss. Auch heute sprechen wir sehr locker von Modernisierung und meinen das natürlich im positiven Sinne. Und wer sich dem verwehrt oder verweigert, ist ein Modernisierungsverweigerer oder ein Modernisierungsverlierer. Und es ist völlig klar, wenn man etwas positiv, als etwas positiv darstellen will, dann sage ich, ich muss es modernisieren. Ja? Natürlich sagt jeder Universitätsreform, wir müssen die Universität modernisieren, so geht es nicht weiter. Und er meint damit natürlich was durch und durch Positives. Ja? Also so habe ich den Begriff der Moderne nicht verstanden. Ja, ich habe ihn wirklich versucht, wertneutral zu verstehen und nur einige sozusagen Attribute anzuführen, die meines Erachtens notwendig sind, um diesen Begriff als Epochenbegriff überhaupt so etwas wie eine sinnfällige Struktur zu geben. Auch wenn das selbst Missverständnisse sein können. Ja? Es kann ja sein, dass diejenigen, die im 18. Jahrhundert die Idee der Freiheit propagiert haben, ob das die französischen Aufklärer war, ob das die deutschen Idealisten waren, ob das Schiller war, ob das Kant war, ob das Hegel war, es kann ja alles sein, dass die einem Selbstmissverständnis unterlegen sind und zwar Freiheit gesagt haben und in Wirklichkeit Kolonialisierung gemeint haben. Das kann ja sein. Aber trotzdem ist für den Kontext, der für uns interessant ist, also für den Begriff von Moderne, in dem sie auch dann die europäische Kunstentwicklung ja wiederfindet, die Idee der Freiheit konstitutiv. Die Idee der Freiheit konstitutiv, mal egal, wie sie realisiert oder ob sie kontrafaktisch sogar nicht realisiert worden ist. Obwohl ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad diese Idee der Freiheit und ich sprach ja das letzte Mal davon, dass das ein entscheidendes Moment ist, ja auch in den politischen und sozialen Strukturen, sozusagen der Gesellschaft der europäischen und dann sozusagen der davon beeinflussten Gesellschaften, das, was wir heute sozusagen die westlichen Zivilisationen nennen, natürlich auch gewissermaßen seinen Niederschlag gefunden hat. Und das ist einfach so, wie es dann auch weiter sozusagen getragen worden ist und wie modifiziert auch immer zur Realität gedrängt hat, ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad eine europäische Konzeption. Ja? Sie mag hybrid sein, sie mag überzogen sein, sie mag viel mit Ideologie zu tun haben, aber es ist nicht wegzudisputieren, dass diese Vorstellung, dass Menschen letztlich Wesen sind, die imstande sind, sich frei zu entfalten, sich selbst ihre Zwecke zu setzen, und deshalb auch in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise sich dieser Freiheit in erster Linie verpflichtet fühlen müssen und nicht einem irdischen oder überirdischen Auftraggeber, jetzt kehre ich endlich zum Thema der Vorlesung wieder zurück, Sie merken es, dass diese Idee tatsächlich konstitutiv war für das Selbstverständnis der Epoche. Vielleicht begnügen wir uns damit, diese Unterscheidung einzuführen und anzuwenden, dass wir eine Epoche nach ihrem Selbstverständnis beurteilen können und danach, wie wir das aus einer bestimmten Distanz, aus einer Perspektive 200 Jahre später sehen wollen. Natürlich sehen wir das blutige Freiheitspathos der Französischen Revolution anders als die Jakobiner, die Guillotinen geölt haben. Ja? Das ist völlig klar. Aber trotzdem kann man nicht sagen, also die hatten überhaupt keine Vorstellung von Freiheit, das war blanke Ideologie. Die haben eigentlich schon gewusst, was sie taten, als sie einen König den Kopf abschlugen. Ja? Also so einfach kann man es hier sich vielleicht dann doch nicht machen. Worum es mir aber jetzt geht, das war ja wirklich nur dieser Rahmen. Worum es mir geht, das war ja einfach zu sagen, dass ich unter moderner Kunst ja, nicht nur die kunsthistorische Definition verstehen möchte, die sozusagen die Moderne beginnen lässt am Ende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, durch ganz bestimmte ästhetische Innovationen dokumentiert, sondern dass ich Moderne etwas weiter fassen möchte, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich die philosophische Reflexion der Kunst, die dann auch ganz entscheidend sein wird für diese theoretische Bearbeitung der klassischen Avantgarde, dass diese philosophische Reflexion einige Voraussetzungen hat, die wir in dieser Entfaltung der Moderne seit dem späten 18. Jahrhundert vorfinden und derer wir uns gewisserweise vergewissern müssen, um dann die nachfolgenden Theorien richtig ableiten und einordnen zu können. Und jetzt, auch wenn es Ihnen vielleicht nicht gefällt, muss ich gerade aus diesem Grund noch einmal zu Immanuel Kant zurückkehren, dem wir, sagen wir es anders, wenn ich das letzte Mal davon sprach, dass konstitutiv aus der ästhetischen Perspektive, aus der Kunstentfaltungsperspektive, aus der kunstpraktischen Perspektive, aus dem Selbstverständnis der Künstler auch heraus, dass konstitutiv die Entwicklung eines Konzepts von Autonomie war. Ja, eines Autonomie, wörtlich übersetzt, heißt ja Selbstgesetzgebung. Ja, ein Konzept von Autonomie war, das darauf hinaus lief, dass der Künstler derjenige ist, der aus sich selbst heraus auch die Gesetze seines Schaffens formuliert, dann bedarf solch ein Konzept natürlich einiger nicht nur theoretischer Voraussetzungen, sondern auch theoretischer Reflexionen. Solch eine Idee von Autonomie, von Selbstgesetzgebung, von Unabhängigkeit, von Souveränität und Freiheit im Bereich der Kunst, und wir bleiben jetzt nur im Bereich der Kunst, bedarf natürlich sozusagen grundlegender Vorüberlegungen, wie solch eine Idee von Autonomie überhaupt argumentiert werden kann. Was an uns ist es denn, dass es uns erlaubt, Kunst als ein autonomes Feld zu begreifen und jetzt nicht nur eben als ein Feld, das durch vorgegebene Normen und vorgegebene Raster uns je schon sagt, wie wir uns künstlerisch oder ästhetisch zu betätigen haben. Ich kann natürlich alle Kunst auch zumindest bis zum 18. Jahrhundert, ich habe es jetzt einmal versucht anzudeuten, gewisserweise als Varianten von Propaganda oder von Werbung oder von Manipulation auffassen. Sie erinnern sich an die Beispiele der letzten Vorlesung. Aber ich kann auch, und das ist der entscheidende Wendepunkt, Kunst auffassen in erster Linie sowohl aktiv als auch passiv. Sowohl aus der Perspektive des Schaffenden, als auch aus der Perspektive des Rezipierenden, als Ausdruck seiner Subjektivität und Ausdruck seiner autonomen Subjektivität. Was heißt das? Immanuel Kant hat versucht darauf, und zwar auf beide Fragen oder auf beide Dimensionen eine Antwort zu geben, nämlich was heißt aus der Perspektive des Rezipierenden, was heißt es aus der Perspektive des schaffenden Künstlers. Was heißt das sozusagen aus der Perspektive des Rezipierenden, tatsächlich hier in seiner Subjektivität etwas Ästhetisches wahrnehmen zu können? Sie finden diese Überlegungen von Kant übrigens in seiner sogenannten dritten Kritik. Sie wissen, Immanuel Kant hat drei Hauptwerke geschrieben, neben eben jenen anthropologischen und geschichtsphilosophischen Schriften, wo auch diese inkriminierten Stellen dann zu finden sind. Seine drei Hauptwerke, die Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Die reine Vernunft, wie Sie wissen, beschäftigt sich mit der Frage, was kann ich wissen? was ist sozusagen die Vernunft, wenn ich sie wirklich nur als Vermögen betrachte, ihrer Struktur nach zu leisten imstande, was sind sozusagen die Fähigkeiten und auch die Grenzen der Vernunft im Hinblick auf die Erkenntnis der Welt. Das interessiert uns hier und heute nicht. Die Kritik der praktischen Vernunft hat untersucht die Frage, wie die Vernunft, die sich jetzt nicht auf die Erkenntnis der Welt, sondern auf das Handeln in der Welt bezieht, ob diese Vernunft zu gleichsam Kriterien, Maximen, Gesetzmäßigkeiten kommen kann, die ihr vergewissern, was es heißt, moralisch zu handeln, wenn es so etwas überhaupt gibt wie Moralität. Auch das interessiert uns hier und heute nicht. Und die Kritik der Urteilskraft beschäftigt sich zumindest im ersten Teil dieses Buches eben mit der hochinteressanten Frage, wie gelangt ein Mensch überhaupt zu so etwas wie ästhetischen Urteilen? Ästhetische Urteile, die wir ja als Ausdruck unseres Verhältnisses zu dem, was wir als ästhetisches Objekt wahrnehmen können, tagtäglich fällen. Sie brauchen sich nur mal überlegen, auf dem Weg hierher zur Universität werden Ihnen eine ganze Reihe von Beobachtungen aufgefallen sind und Sie werden dafür darüber vielleicht auch, ohne es zu verbalisieren, so innerlich als Gedanke, Urteile gefällt haben, etwa derart, Gott sei Dank, endlich wird das Wetter wieder schön. Ja? Ist natürlich ein ästhetisches Urteil. Schön ist ein ästhetischer Begriff. Ja? Das Wetter als schön zu bezeichnen, drückt natürlich neben allen meteorologischen Implikationen und lebenspraktischen Implikationen, die das haben mag, drückt das natürlich auch ein ästhetisches Urteil aus. Oder Sie werden vielleicht, wenn Sie zum ersten Mal hierher gekommen sind, in diesen Hörsaal, oder wie ich das letzte Mal mir das gedacht habe, ich zum ersten Mal diese neuen Türen sah, mein erster Gedanke war, mein Gott, sind diese Türen hässlich. Und wie schön waren doch diese alten, großen, majestätischen, knarrenden, knirschenden, hölzernen Flügeltüren. Jetzt wird er mir einwenden, erstens sind die praktischer, sie sind entsprechend den EU-Feuerschutzrichtlinien, deshalb wurden sie auch eingebaut. Ja. Dann muss man die Universität, auch wenn sie eine alte Institution ist, seit 1365, muss man sie modernisieren. Und jeder hat natürlich gesehen, auch ganz klar, das sind moderne Türen. Ja. Aber sie entsprechen vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Das sind Gedanken, die einem so nebenbei kommen, wenn man durch diesen Gang geht. Und in diesen Gedanken stecken schon 4, 5 ästhetische Urteile. Ja, das ist ganz klar. Oder, was weiß ich, Sie bemerken die Atmosphäre eines Raumes und fühlen sich unwohl. Ja, und sagen, aber hier ist das irgendwie komisch. Ja, es ist finster, nicht hier in dem Hörsaal jetzt. Ja. Oder es stinkt, auch nicht hier in dem Hörsaal. Ja. Oder es wird so eine bedrohliche Atmosphäre verbreitet, auch nicht hier in dem Hörsaal. Aber Sie können sich Orte vorstellen, wo das ist. Das sind bis zu einem gewissen Grad natürlich ästhetische Urteile. Und erst recht sind sie dann explizit, wenn sie mit Objekten zu tun haben, wo man ihnen sagt, es handelt sich um explizit ästhetische Objekte. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt startet die Biennale und Sie gehen mit Freunden ins Kino und schauen sich einen neuen Film an und dann werden Sie natürlich hinterher gefragt, ja sag doch einmal, wie hat dir dieser Film gefallen? Das heißt, dann werden Sie explizit aufgefordert, angesichts eines explizit ästhetischen Gegenstandes ein ästhetisches Urteil zu fällen. Ja? Und Sie würden natürlich diese Frage missverstehen oder falsch beantworten oder vielleicht, wenn Sie es gut machen, hält man es für einen Witz. Ja? Wenn Sie auf die Frage, wie hat dir dieser Film gefallen, sagen, ja, er hat 162 Minuten gedauert. Ja? Oder ja, es war sehr schön finster im Kino. Ja? Oder wenn Sie sagen, ja, ich habe gut schlafen können, kann das schon wirklich ein ästhetisches Urteil sein, muss es aber nicht sein. Ja? Das heißt also, danach ist nicht gefragt worden, sondern hat sie explizit gefragt, wie hat dir der Film gefallen? Und jetzt müssen Sie natürlich irgendwas sagen. Meistens sagen Sie gut oder schlecht. Aber was heißt das? Und auch wenn das jetzt sehr banal klingt, und auch wenn das sozusagen jetzt aus unserem Alltag entnommen ist, sind das genau die Fragen, mit denen Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft die Analyse dieser ästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen beginnt. Wir fällen Urteile. Ja? Und ästhetisches Urteil fällen heißt nicht, ja, ein Urteil oder eine Aussage, die sozusagen auf dem Boden der reinen Vernunft getätigt wäre, würde etwa lauten, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Bezieht sich auf die Erkenntnis. Ja? Ein Satz, der auf dem Boden der praktischen Vernunft sich abspielte, würde sagen, das ist in einem moralischen Sinn gut oder erlaubt oder geboten oder nicht gut, nicht erlaubt, nicht geboten. Ja? Richtet sich unser Verhalten. Ein Satz, der auf der ästhetischen Urteilskraft beruht, hat eben die Gestalt, nicht es ist wahr oder es ist falsch, nicht es ist geboten oder verboten, sondern es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und Sie merken sofort, Sie würden auch auf die Frage, wie hat dir dieser Film gefallen? Ja, das ist natürlich jetzt sehr heikel. Es gibt natürlich Filme, wo man dann auch antworten könnte, so ein Film gehört verboten. Ja? Sie haben damit nicht gesagt, wie Ihnen gefallen hat, sondern Sie haben eigentlich über ein ästhetisches Objekt ein moralisches Urteil gefällt. Ja? Sie können es auch positiv formulieren und Sie können sagen, also, wenn man sie fragt, wie hat dieser Film gefallen, und sie sagen dann drauf, dieser Film sollte jeder Mensch sehen. Oder er sollte in allen Schulen gezeigt werden. Da empfehlen sie eigentlich etwas, da sprechen sie einen Imperativ aus, ja, du sollst diesen Film sehen, ja, und keinen anderen Film neben mir haben oder so. Es ist ein Gebot, das sie eigentlich formulieren, aber sie sagen auch nicht wirklich, ob ihnen dieser Film jetzt gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ja. Und schon ganz komisch ist es, wenn Sie sagen, nach einem Filmbesuch, ja, obwohl ich das aber auch sehr oft sage, ja, dieser Film ist wirklich wahr. Was meinen Sie denn damit? Ist der wahr wie eine wissenschaftliche Aussage? Ist der wahr wie eine Theorie? Oder ist der wahr, weil er mit bestimmten Lebenserfahrungen korrespondiert? Oder ist er wahr, weil Sie gerne hätten, dass er mit bestimmten Lebenserfahrungen korrespondiert? Und ist ein Film schlecht, wenn er gelogen ist, zum Beispiel? Ja, wenn nur Fantasy vorkommt. Ja. Avatar. Ja. Nicht also, dass immer die Armen siegen und die Militärmächte dieser Erde von sich sanft umschlingenden Bäumen niedergerungen werden, das hätten wir ja wohl gerne, aber gemessen an der Realität ist das einfach gelogen. Ja. Ist es deshalb ein schlechter Film? Nein, das ist sozusagen nicht das Kriterium, nachdem wir einen Film beurteilen sollen, nachdem wir ein ästhetisches Objekt beurteilen sollen. Aber bevor wir zu diesen ästhetischen Objekten, also Kunstwerken im engeren Sinn kommen, bleiben wir wirklich sozusagen im Alltag, denn Kant analysiert und untersucht in der Kritik der Urteilskraft vorerst einmal ein Vermögen, das wir auch im Alltag tagtäglich anwenden, das wir haben, nämlich unseren Geschmack. Wir haben nicht nur die Vernunft, um zu denken, wir haben nicht nur die praktische Vernunft, um unser Handeln zu begründen, zu rechtfertigen oder eben nach Kriterien zu suchen, nach denen wir handeln sollen, an denen wir unser Handeln ausrichten können, sondern wir haben auch dieses eigenartige Vermögen des Geschmacks. Das ist auf der einen Seite natürlich ein physiologisches Vermögen, das auch, so könnte man sagen, seine funktionale Sinnhaftigkeit hat, das sich durch die Evolution auch entwickelt hat. Und wir wissen, wir haben unterschiedliche Sinne, mit denen wir Geschmack wahrnehmen können und in unterschiedlicher Intensität wahrnehmen können. Natürlich könnte man sagen, das Ganze hat eine pragmatische Funktion, wir schmecken etwas mit unserer Zunge, mit dem Gaumen, mit den Schleimhäuten, oft auch noch unter Einbeziehung natürlich anderer Sinnesorgane, nämlich des Auges und des Geruchssinns. Wir schmecken etwas. Einfach, weil wir durch diesen Geschmack signalisiert bekommen, ob eine Speise oder ob ein Trank für uns bekömmlich ist oder nicht bekömmlich ist. Jetzt könnte man sagen, das ist sozusagen der evolutionäre Hintergrund des Geschmacks. Ja? Verdorbenes Fleisch, verdorbene Lebensmittel schmecken schlecht, riechen schlecht. Wir ekeln uns davor, weil wir uns davor schützen sollen. Ja? Was gut schmeckt, soll auch das sein, was bekömmlich ist. Und hier merken Sie schon, das stimmt dann gleich wiederum nicht, ja, denn die Cremeschnitten der Wiener Konditoreien schmecken wunderbar und sind alles andere als bekömmlich. Das heißt, schon der Geschmack in seiner Alltagsdimension entwickelt so etwas wie eine tendenzielle Autonomie. Wir schmecken ja nicht nur, um Speisen und Getränke abzutesten, ob sie uns bekömmlich sind, sondern, und das ist genau die Formel für Autonomie, die dann ausgeweitet werden kann bis zu den raffiniertesten ästhetischen Theorien, sondern wir schmecken um des Schmeckens Willens. Ja? Wir fragen Menschen nicht, wenn sie was essen, wirst du satt davon? In Krisenzeiten fragen wir auch das. Ja, wenn wirklich der Hunger der entscheidende Koch ist. Aber in Nicht-Krisenzeiten fragen wir nicht, wirst du satt davon, sondern wie schmeckt es dir? Ja? Und wie schmeckt es dir? Auch diese Frage ist dann nicht richtig beantwortet, wenn der Betreffende sagt, ja, es wird meinen Bauch füllen. Ne? Sondern er soll sagen, wie er das tatsächlich in seiner Geschmacksorientierung empfindet. Und er kann sogar sagen, ja, es schmeckt mir gut und die Speise oder das Getränk dann wieder ausspucken. Ja, das ist dann keine Beleidigung. Nicht für jeden Weinverkoster ist das keine Beleidigung, wenn man den Wein wieder ausspuckt. Ganz im Gegenteil, man muss ihn ausspucken, weil nach der dritten Probe oder nach der fünften Probe schmeckt man dann gar nichts mehr, nicht? Als schwer Betrunkener. Das heißt also, daran merken Sie, nicht? An solchen Verfahren merken Sie, der Geschmack ist ein oder hat als Organ die Tendenz zur Autonomie. Er kann um seiner selbst willen in Anspruch genommen werden und wir erfreuen uns dann nur daran, dass uns etwas schmeckt, ungeachtet, ob wir jetzt dieses Nahrungsmittel uns zuführen müssen, wollen, sollen oder ob wir es auch bleiben lassen können. Wir kosten dann einfach. Ja, wenn ich beim Essen tatsächlich nur den Geschmack als autonomes Organ beanspruchen will, sage ich, ich koste einmal. Ich esse nicht, ich koste nur. Oder ich verkoste etwas. Jetzt schauen wir uns an, wie wir auf solche Geschmackserfahrungen in der Regel reagieren. Die erste Reaktion ist natürlich, es schmeckt mir etwas gut oder es schmeckt mir etwas schlecht. Es gefällt mir, im übertragenen Sinn könnte man sagen, mir gefällt etwas oder es gefällt mir nicht. Die Autonomie oder der Gedanke der subjektiven Autonomie steckt gerade in diesem, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und zwar, warum? Einfach deshalb, weil nirgendwo so sehr wie in solchen Geschmacksbekundungen, von Urteilen dürfen wir da nicht sprechen, wenn wir sprachanalytisch das streng ansehen, in nichts wird so sehr wie in solchen Sprachbekundungen dokumentiert, dass hier ein Subjekt sich zum Ausdruck bringt, es schmeckt mir. Wenn wir unsere theoretische Vernunft beanspruchen, ja, dann kann ich immer sagen, also ich löse jetzt zum Beispiel eine mathematische Gleichung richtig auf. Ja, ich werde sagen, ich habe sie gelöst, aber wir alle wissen, jeder, der diese Regeln beherrscht und anwenden kann, wird sie auch richtig lösen. Das ist ja der Vorzug der Rationalität im Hinblick auf die Erkenntnis, dass sozusagen sowohl die Methode der Erkenntnis als auch die Ergebnisse letztlich universalisierbar sein müssen. Für jeden, der die Prämissen der Mathematik teilt, ist es klar, und er beherrscht sie und er kann sie anwenden, ist es klar, dass bei einfachen Multiplikationen immer dasselbe rauskommen wird, egal wer diese Multiplikationen durchführt. Ja? Also wenn Sie in einer Klasse Mathematik unterrichten und einer der Schüler verrechnet sich, haben Sie das Recht zu sagen, du hast dich verrechnet. Ja? Rechne noch einmal nach, es muss was anderes herauskommen. Ja? Wenn es sich um Geschmacksbekundungen handelt, haben Sie diese Möglichkeit nicht. Sie können sozusagen niemanden nachweisen oder vorwerfen, dass er sich in seinem Geschmack geirrt hat. Denn es gibt hier keinen Irrtum, weil es keine allgemein verbindlichen Regeln und Richtlinien gibt, wie uns etwas zu schmecken hat. Ja? Wenn Sie also jetzt jemandem etwas zu kosten geben, was Sie gekocht haben, der sagt, nein, das schmeckt mir nicht, dann wird Ihnen das vielleicht wehtun und Sie werden vielleicht fragen, warum ist es zu scharf oder zu süß oder gleich mehr. Aber Sie können nicht sagen, wieso, du hast dich sicher geirrt. Ja? Du hast dich sicher geirrt, denn aus den und den und den und den Gründen muss es dir schmecken. Denn ich habe drin den teuersten Pfeffer, die schönsten, was weiß ich was, Schrimps etc. etc. Das muss dir doch schmecken. Ja? Ist absurd. Ja? Das heißt, der Geschmack ist sozusagen, könnte man geradezu sagen, das Vorrecht des Menschen, durch das er seine Subjektivität zum Ausdruck bringen kann. Der Geschmack ist dasjenige Phänomen, so könnte man sagen, wo wir wirklich auf uns selbst Bezug nehmen dürfen und wo niemand unseren Geschmack sozusagen als solchen beanspruchen und widerlegen kann. Es kann natürlich jemand sagen, du hast einen schlechten Geschmack. Ja? Aber auch der schlechte Geschmack ist mein Geschmack. Und er kann mir nicht vorschreiben, wie mir etwas zu schmecken hat. Und sie erleben das im Alltag tagtäglich. Ja. Menschen sagen, nur Bier schmeckt mir einfach nicht, das trinke ich nicht. Ja. Sie können nicht versuchen, denen zu argumentieren, warum man Bier trinken sollte, warum es ihnen schmecken sollte. Ja. Aber wenn jemand sagt, also 2x2 ist für mich echt 5, ja, ist immer echt 5, ja, dann haben sie schon eine Möglichkeit, dem klarzumachen, du pass mal auf, 2x2 ist wirklich nicht 5. Ja. Das ist einfach unterschiedliche Ebenen. Diese Geschmacksgleichheit, Kollege, diese Geschmacksbekundungen als Ausdruck der Subjektivität sind einerseits, ja, so Immanuel Kant, unbeeinspruchbar. Sie sind wirklich subjektiv. Auf der anderen Seite pendeln sie, also sagen, auf dieser Ebene des Geschmacks im Wesentlichen wirklich sozusagen zwischen zwei Polen, nämlich Gefallen und Nichtgefallen. Gefallen, könnte man sagen, ist dasjenige, wenn uns etwas zugeführt wird und wir schmecken es, was einen angenehmen Eindruck hinterlässt, was vielleicht auch so etwas wie eine kleine sinnliche Sensation uns verschafft. Das, was uns nicht gefällt, ist dasjenige, deshalb gefällt es uns ja nicht, wo wir das Gefühl haben, es ist unangenehm, es schmeckt eben nicht, es stört, auch im übertragenen Sinn, es entspricht nicht meiner Empfindungswelt, es verschafft mir Unlust. Wenn wir dabei stehen blieben und sagen würden, die Erfahrung von ästhetischen Objekten aller Art beruht eben darauf, dass wir imstande sind, Geschmacksbekundungen abzugeben, im Sinne von gefällt mir nicht, hätten wir eigentlich relativ wenig Probleme damit. Denn es ist jedem Menschen frei, steht jedem Menschen frei zu sagen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Es ist Ausdruck seiner Subjektivität. Wir hätten nur das Problem, dass wir uns fragen könnten, will ich wirklich mit Menschen zu tun haben, denen Dinge gefallen, die mir nicht gefallen. Ja, das ist ein soziales Problem da. Ja, also Sie kennen das wahrscheinlich eh auch aus Ihrem privaten Umfeld, wenn Sie mit jemandem, den Sie erst kurz kennen und Sie kennen seine ästhetischen Vorlieben noch nicht und Sie gehen mit ihm ins Kino und Sie zeigen ihm jetzt einen Film, das ist Ihr Lieblingsfilm. Ja, also ein ganz wunderbarer Film. Sie sind überzeugt, einer der größten Filme, die je gedreht worden sind, von einem ganz wunderbaren Regisseur mit den wunderbarsten Schauspielern, die es gibt. Ja, und dann sagt diese Person, die Sie soeben kennengelernt haben, aber so einen Mist habe ich überhaupt noch nicht gesehen, dann haben Sie vorerst kein ästhetisches, sondern ein soziales Problem. Ja? Was machen Sie jetzt? Ja? Fangen Sie an zu diskutieren oder sagen Sie, vielleicht sehen wir uns wieder einmal. Ja? Und das heißt, Sie werden sich nicht mehr sehen, weil diese ästhetischen Geschmacksrichtungen offensichtlich inkompatibel sein können. Wenn Sie sich allerdings darauf einlassen, mit so einer Person über seinen Geschmack zu diskutieren, müssen Sie die Ebene der reinen subjektiven Geschmacksbekundung verlassen. Denn sobald Sie auf dieser Ebene sich bewegen und nur auf dieser Ebene bewegen, können Sie nicht diskutieren, dann können Sie immer sagen, na, mir gefällt es aber nicht, aus, fertig. Ja, was willst du dagegen sagen? Ich kann nichts dafür. Ja? Jetzt fangen Sie an zu diskutieren und sagen, aber, hast du nicht gesehen? Ja, jetzt kommen die Argumente. Ich bleibe jetzt mal beim Film, weil jetzt gerade wie in alle ist, er ist naheliegend. Das nächste Mal nehmen wir halt ein Beispiel aus der Oper oder aus irgendeiner Ausstellung. Sie können jetzt sagen, aber hast du nicht gesehen? Also schon dieser Vorspann, ja, und dann diese Schnitttechnik, diese Kameraeinstellung, und wenn Sie wirklich Cineast sind, werden Sie die Vorbilder zitieren, ja, das ist doch ein eindeutiges Zitat, hast du das nicht bemerkt? Der Godard ein bisschen, ja, und Hitchcock auch, ja. Das heißt, also, ich verweise auf die Geschichte der Entfaltung einer Filmästhetik und das sind dann natürlich nachprüfbare Argumente. Denn das kann ich ja nachprüfen und zeigen, in der Tat, diese ästhetische Strategie, diese Schnitttechnik taucht dort schon auf, wurde so weiterentwickelt, bewirkt jene Effekte. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, über ästhetische Geschmacksbekundungen zu diskutieren, passiert zweierlei. Einerseits muss ich so etwas wie argumentative oder zu argumentierende Elemente finden, die zumindest eine gewisse Plausibilitäts- und Überzeugungskraft haben können und von denen ich annehme, sie sind so stark, dass sie sogar subjektive Geschmackseinstellungen ändern können. Das ist bei Kunstwerken, weil die einfach, sagen wir mal, mit mehr Geist durchdrungen sind als die sogenannten geistigen Getränke, ist es bei Kunstwerken etwas leichter vielleicht. Ich bin jetzt kein Weinkenner, muss ich sagen, aber ich weiß, dass Weinkenner natürlich im Standard sind, natürlich auch den Wein so zu beschreiben, dass er zumindest beeindruckt ist von der Poesie der Beschreibung und daraufhin vielleicht auch seine Geschmackseinstellung imstande ist zu ändern. Und auf der anderen Seite muss sich aber diese Geschmacksbekundung selbst anders äußern als das reine Geschmacksbekundung. Und zwar in ganz einem einfachen Schritt, den wir im Alltag oft und oft vollziehen und uns gar nicht im Klaren sind, welchen entscheidenden Schritt wir vollziehen, nämlich diesen Schritt von das gefällt mir zu dem einfachen Satz, das ist ein, sagen wir, guter Film. Sie merken den Unterschied. Der Film gefällt mir, dieser Satz besagt nichts anderes als meinem Geschmack entspricht dieser Film. Und zwar nur meinem Geschmack, meinem ganz, ganz subjektiven Geschmack. Zu sagen, das ist ein guter Film, ist ganz was anderes. Denn da behaupte ich nämlich, dass dieser Film eine Qualität hat, die ich beschreiben kann und die dem Film selbst zukommt, die nicht Ausdruck meiner subjektiven Geschmackseinstellung zu diesem Film ist, sondern das ist ein guter Film. Das heißt, hier sage ich sozusagen, fälle ich ein ästhetisches Urteil über eine Sache, und zwar ein Urteil über die Sache. Und weil es ein Urteil über die Sache ist, kann ich auch den Anspruch erheben, dass ein anderer dieses Urteil teilen kann, überprüfen kann, sonst wäre es ja kein Urteil, weil es überprüfbar wäre, überprüfen kann und sich diesem Urteil anschließen kann. Das heißt also, wir können nicht darüber diskutieren, ob mir ein Film gefällt oder nicht gefällt, aber wir können sehr wohl darüber diskutieren, ob ich einen Film für einen in ästhetischen Sinn jetzt guten, gelungenen, exzeptionellen Film halte oder nicht. Fürs Erste brauche ich keine Begründungen. Um zu sagen, was mir gefällt oder nicht gefällt, brauche ich keine Begründungen. Gibt es auch keine Begründungen, außer es gefällt mir, es gefällt mir nicht. Fürs Zweite, wenn ich den Anspruch habe zu sagen, es ist ein guter Film, ein gutes Buch, ein gelungenes Kunstwerk, eine tolle Performance, muss ich Argumente anbringen können. Und das ist genau der Schritt, den Immanuel Kant analysiert hat und vorhin festgestellt hat, was wir, wenn wir über ästhetische Objekte, welcher Art auch, oder Sinneseindrücke, welcher Art auch immer sprechen, gehen wir einerseits von diesen subjektiven Geschmacksempfindungen aus und entwickeln sie aber weiter zu Sätzen, zu Urteilen über diese Empfindungen und die ihnen zugrunde liegenden Objekte und tun so, als wären das tatsächlich Urteile in einem quasi objektiven Sinn, nämlich nur in einem quasi objektiven Sinn, weil die Basis dieses Urteils bleibt ja nach wie vor der subjektive Geschmack. Warum tun wir das? Warum tun wir das? Warum begnügen wir uns nicht damit, dass jeder sozusagen seine Geschmacksvorlieben kundtut und dem anderen die jeweiligen anderen Geschmacksvorlieben einfach zugesteht? Ja? Warum debattieren wir so eifrig und so gern, gerade auch über Geschmacksfragen und über ästhetische Fragen? Immanuel Kant hat hier einen nahezu psychologischen Verdacht gehabt. Es stimmt zwar, dass der Geschmack Ausdruck unserer Subjektivität ist, aber gleichzeitig, so könnte man sagen, ist er damit auch Ausdruck einer unglaublichen Vereinzelung und Einsamkeit. Nur mit seinem Geschmack allein zu sein, ihn nicht teilen zu können mit anderen, das halten wirklich nur sehr starke Charaktere aus. Ja? Wenn Sie 10-mal mit einer Freundesgruppe ins Kino gehen und 10-mal sind Sie der Einzige, den alle diese Filme, die Sie gesehen haben, nicht gefallen und alle anderen finden das immer ganz toll, dann werden sie sich wahrscheinlich schon beim 3. Mal und nicht erst beim 10. Mal sehr, sehr einsam fühlen. Das heißt, wir haben, so Immanuel Kant, mit ganz interessanten Formulierungen, wir haben offensichtlich einerseits das Bedürfnis, unsere auch subjektivsten Empfindungen nicht für uns zu behalten, sondern mit anderen zu teilen, ja, jemanden zu suchen, der das ähnlich sieht, der das ähnlich wahrnimmt, der mit mir in dieser Weise eine, ich könnte fast sagen, so etwas wie eine Geschmacksgemeinschaft bilden kann. Und wenn wir diesen Geschmack noch dazu die Gestalt eines Urteils geben, dann wollen wir eigentlich, oder dann tun wir das deshalb als implizite Aufforderung, dass die anderen zu diesem Urteil Stellung nehmen, dass sie einstimmen oder dass sie sozusagen dem nicht zustimmen, aber dann irgendwelche Argumente vorbringen, warum sie dem nicht zustimmen. Ja? Und Sie wissen auch natürlich ganz klar, dass ich ästhetische Diskussionen immer dann anzetteln kann, nicht wenn ich sage, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, ja? Sondern wenn ich ganz, ganz scharfe Urteile fälle. Sie erinnern sich vielleicht noch, zumindest die Älteren unter Ihnen, an dieses legendäre literarische Quartett mit Marcel Reich-Ranicki. Dass er nicht deshalb, nicht zuletzt deshalb so legendär wurde, weil Reich-Ranicki wie wenige vor ihm, nicht nur mal abgesehen jetzt von seiner Belesenheit und von seiner Qualität auch als Entertainer, ja, als literarischer Entertainer, sondern er hat es wirklich verstanden, seinen subjektiven Geschmack, der unbenommen ist, den ihm nie jemand streitig machen würde, als ganz, ganz scharfes Urteil zu formulieren. Ja? Wir alle wissen, der Lieblingsschriftsteller von Marcel Reich-Ranicki war und ist Thomas Mann, und daran ist alles gemessen worden. Das Ganze ist durchaus subjektiv, wer ihm gefällt halt Thomas Mann, und es gibt unzählige Leute, die sich für Literatur begeistern und interessieren, die mögen Thomas Mann nicht lesen. Ja? Aber für Reich-Ranicki war das gar, das ist der Maßstab. Ja? Und wenn jemand etwas geschrieben hat, was diesem Maßstab nicht genügte, dann hat er eben kalt lächelnd in die Kamera gesagt, das ist Mist, der kann nicht schreiben. Ja? Aus, fertig. Und dann ist die Debatte losgegangen. Ja? Und Sie wissen, das hatte bis zu tiefen persönlichen Zerwürfnissen, die legendäre Diskussion zwischen Reich-Ranicki und Sigrid Löffler, nicht, also da sind ja Lebensfreundschaften zerstört worden. Ja? Tatsächlich. Ja? Und nur deshalb, weil einer sagt, das ist Mist. Ja, und das ging nur um ein Buch. Ja. Das Buch ist heute schon längst vergessen, die Lebensfreundschaft ist noch immer zerstört. Ja. Hätte er gesagt, das gefällt mir nicht, ja, hätte der andere gesagt, oder die Sigrid Löffler gesagt, aber mir gefällt schon, und man hätte die Sendung auch wieder beenden können sofort. Da wäre nichts so zu sagen gewesen. Ja. Es war dieser Anspruch des Urteils. Dieser Anspruch des Urteils, dass er sozusagen einen wahren Satz simuliert, obwohl es nur ein subjektiver Ausdruck ist. Und das macht genau diese Spannung aus, und das macht ästhetische Debatten oder gibt ästhetischen Debatten einen anderen Charakter als etwa wissenschaftlichen Debatten über die Frage, was weiß ich jetzt, beschreibe ich hier die empirische Realität richtig oder wie wird sich das Weltklima entwickeln? Das sind keine Geschmacksfragen, ja? Sondern das sind Fragen der Daten, der Berechnungen, der Interpretation dieser Daten, da kann man immer nur argumentieren. Ja? Aber beim ästhetischen Urteil wissen wir, auch wenn es sich noch so objektiv gibt, steht es in einer gewissen Spannung zur Subjektivität, zum subjektiven Geschmack, der dahinter steckt. Aber wir wollen es objektiv formulieren, weil, wie Immanuel Kant so schön geschrieben hat, weil wir mit dem Geschmacksurteil die Einstimmung aller anderen zumindest, das war seine Formulierung jetzt, ansinnen. Ja, wir sinnen diese Übereinstimmung an, das heißt, wir legen es nahe. Ja, stimmt mir doch zu. Siehst du das nicht auch so? Empfindest du das nicht auch so? Wir wollen sozusagen diese Zustimmung und wir sind enttäuscht und kommen in eine bestimmte sozusagen Argumentationsschiene oder Schleife hinein, wenn diese Zustimmung uns verwehrt wird. Aus soziologischen Interpretationen der kantischen Kritik der Urteilskraft, wie sie vor allem der französische Soziologe Pierre Bourdieu vorgelegt hat, in dem noch immer, obwohl von der Datenbasis her schon längst überalteten und veralteten, aber noch immer, was den theoretischen Teil betrifft, lesenswerten Buch Die feinen Unterschiede, sozusagen aus dieser soziologischen Weiterentwicklung von Kant wissen wir, dass es, wie Kant, da merkt man sozusagen seine Menschenfreundlichkeit, Kant hat wirklich davon ausgegangen, dass wir Geschmacksurteile formulieren, weil wir wollen, dass jedermann dem zustimmt. Ja? Bourdieu konnte zeigen, dass diese Zustimmung nicht an jedermann gerichtet ist und auch nicht von jedermann gefordert wird, sondern dass sie sehr, sehr stark milieu-, klassen- und schichtspezifisch ist. Ja? Das heißt, wir wollen die Zustimmung jener Gruppe von Menschen, zu denen wir dazugehören wollen. Ja? Das heißt, wir wollen nicht die Zustimmung derer, die wir eigentlich gar nicht mögen. Ja, das heißt, Bourdieu hat gezeigt, dass gerade diese Formulierung von Geschmacksurteilen die Zustimmung erheischen, die sozusagen zustimmungswerbend sind, nicht universell an die Menschheit gerichtet ist, wie das vielleicht Kant noch vermeint hatte, sondern dass die ganz klare soziale Distinktionsfunktionen zu erfüllen hat. Ja. Mit der Etablierung eines Geschmacks ordne ich mich auch in ein bestimmtes kulturelles Milieu ein und die Äußerungen meines Geschmacksurteils gehen natürlich dann genau dahin, dass diejenigen, die diesem Milieu angehören und dass ich auch hinein will oder indem ich mich bewege, dass die zustimmen und nicht die anderen. Ja? Sie wissen genau, welche Irritation es hervorruft, wenn jemand, den vielleicht aus politischen Gründen voll und ganz ablehnen, plötzlich unsere ästhetischen Vorlieben zu teilen beginnt. Ja? Und Sie können sich lebhafte Beispiele natürlich vorstellen. Karl-Heinz Strache geht in die Josefstadt und beklatscht den Hellenplatz. Nicht? Als ein Beispiel. Ja. Das würde bei einigen doch zu Irritationen führen. Ja. Denn genau gegen diese Art von Politik, die Strache für viele verkörpert, wurde er von Thomas Bernhard Hellenplatz geschrieben. Der kann doch das nicht beklatschen. Tut er Gott sei Dank übrigens eh nicht. Ja. Aber das erleichtert uns die Sache. Aber Sie können sich solche Irritationen vorstellen, wenn Menschen, an deren Milieu sie nicht interessiert sind, ihre ästhetischen Vorlieben teilen oder zu teilen beginnen, da haben sie dann Distinktionsprobleme und müssen sich sozusagen andere ästhetische Strategien entwickeln, um diese Distinktionen dann wieder aufrechtzuerhalten. Die interessante These von Pierre Bourdieu war ja unter anderem auch gewesen, dass sehr, sehr viele soziale Gruppenbildungen in einer modernen Gesellschaft, wo die klassischen Klassenzugehörigkeiten ja zumindest in hohem Maße durchlässig und flexibel geworden sind, dass sich Gruppenbildungen eben in hohem Maße über solche ästhetische Urteile bilden. Ja? Zu welchem Milieu ich gehöre, definiert sich dadurch, welche ästhetischen Präferenzen ich habe, welche Theaterstücke, überhaupt welche Art von Kunst ich bevorzuge, Popular- oder Hochkultur, welche Mode ich bevorzuge, welche Art von Turnschuhen ich trage, ob ich überhaupt Turnschuhe trage, ob ich Baseballkappen trage, ohne Baseball zu spielen oder nicht. Das sind ja lauter Distinktionsmerkmale, die darüber Auskunft geben, in welchen kulturellen Milieus jemand sich bewegt und welche sozusagen Geschmacksrichtungen, Geschmacksvorlieben und letztlich auch Geschmacksurteile davon ableitbar sein können oder sein mögen. Das ist das eine. Das andere ist jetzt, dass wir natürlich, wenn wir ästhetische Urteile fällen, über dieses gefällt mir nicht, hinausgehen. Ich habe das früher so ein bisschen schwammig formuliert, der Film ist gut oder der Film ist toll. Wir haben nur noch sehr wenige Worte, um diese positive Reaktion unseres Geschmacks auf ein ästhetisches Objekt zu beschreiben. Ja, wahnsinnig kann man sagen oder das ist cool oder wie auch immer das lautet. Das 18. Jahrhundert hat ja auch so ein Allerweltswort gehabt. Ich sage wirklich bewusst Allerweltswort, weil man das nicht in einem engen Sinn verstehen darf. Und das war schön. Ja? Für Immanuel Kant war klar, wenn mir etwas wirklich gefällt und ich versuche dieses Gefallen, diesem Gefallen die Form eines allgemeinen Urteils zu geben, dann lautet dieses Urteil, das ist schön. Ja? Damit hat er übrigens wirklich Schönheit, die Idee der Schönheit, in einem umfassenden Sinn zu einer zentralen ästhetischen Kategorie gemacht. Und das war nicht selbstverständlich. Das war nicht selbstverständlich, weil man kann natürlich ästhetische Erfahrungen, ästhetische Urteile auch nach anderen Kriterien beurteilen, nicht nach Schönheit. Aber das 18. Jahrhundert, vor allem das späte 18. Jahrhundert, hat wirklich Schönheit zu diesem Zentralbegriff erhoben. Und da steckt natürlich auch so etwas, könnte man sagen, wie eine normative Tendenz dahinter. Dinge sollen uns gefallen und wenn das, was uns gefällt, schön ist, dann sollen die Dinge auch schön sein. Ja? Also wer jemandem gefallen will oder wer Kunst machen will, die gefallen soll, oder wer Architektur bauen will, die gefallen soll, der ist dann aufgefordert, das Schöne zu gestalten, denn das Schöne ist vice versa wiederum, tautologisch nahezu, wiederum das, was gefällt. Was aber jetzt ist das Schöne? Nämlich zu sagen, es ist das, was gefällt, war Kant noch zu wenig. Denn es muss ja sozusagen eine objektive Komponente zumindest haben. Und da hat Kant zwei Aspekte oder Dimensionen des Schönen herausgearbeitet, die ganz zentral sind für diese Theorie der Subjektivität, die gleichzeitig den Anspruch einer Allgemeinverbindlichkeit hat. Denn genau darum geht es in diesen Belangen. Und Sie merken schon, dass es jetzt über die Kunst hinaus und über das rein Ästhetische hinaus wirklich auch um die Konstitution dessen geht, was man einen modernen Menschen nennen kann, der gerade gekennzeichnet ist dadurch, dass er vor der Aufgabe steht, diese zwei Dimensionen seines Daseins, nämlich die radikale Erfahrung von Subjektivität, zu verbinden mit der ebenso radikalen Notwendigkeit, sich in ein Allgemeines, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, einen Staat, idealiter in die Menschengesellschaft einzufügen. Ja, wie schaffe ich das? Und das Ästhetische ist ja Kant genau das Phänomen, wo diese beiden Komponenten, das Subjektive, das tatsächlich nur ich bin, mein Geschmack, ja, souverän und ausdrücklich nur meine individuelle Leistung in Verbindung gebracht werden kann mit dem gleichzeitigen Anspruch, damit etwas Allgemeines, auch für andere Menschen Mögliches, Verbindliches, Zugängliches, zumindest Akzeptables gesagt zu haben oder getan zu haben. Deshalb ist Schönheit mehr als nur Ausdruck des subjektiven Gefallens. Schönheit ist aber auch mehr als nur etwas, das mir gefällt, weil es in irgendeiner Art und Weise für mich nützlich ist. Wir kommen jetzt natürlich zu einer Kategorie aus der Kritik der Urteilskraft, die vielleicht zu den umstrittensten Begriffen überhaupt des ästhetischen Diskurses der Moderne gehört, nämlich der kantische Begriff der Interesselosigkeit. Schön, so Immanuel Kant, kann nur etwas genannt werden, das imstande ist, mir ohne jedes Interesse oder ohne, dass ich damit ein veritables Interesse verbinde, zu gefallen. Dass uns Dinge gefallen, die uns auch interessieren, ja, ist völlig klar. Ich versuche Ihnen das an einem sehr banalen Beispiel zu erläutern. Sie verzeihen die Trivialität der Beispiele, sie sind einfach aus unserem Alltag genommen. Stellen Sie sich einen, sagen wir sich Aktionär oder auch Ingenieur einer Kraftwerksgesellschaft vor, der ein wunderschönes Alpental besucht und er sieht hier einen Wasserfall, dann den Fluss, ja, und es fängt schon an zu rechnen. Und er sagt den kantischen Satz: Gott, ist das ein schönes Tal. Und er sagt es deshalb, weil er das Tal schon vor sich sieht, mit Staumauer, mit aufgestautem See, mit Turbinen, mit Kilowatt, mit Profit. Ja? Das heißt, die Schönheit, der Eindruck der Schönheit ergibt sich für ihn ganz legitim übrigens. Ja, wir alle leben von der Wasserkraft in Österreich und wir sind froh, dass wir sie haben. Ja? Ganz legitim ergibt sich die Schönheit dieses Tales für ihn dadurch, dass er jetzt schon aus dieser Perspektive seines Interesses, und das ist in dem Fall durchaus ein legitimes Interesse, Energieversorgung, ja, das wollen wir auch alle, aber aus der Perspektive dieses Interesses sieht er jetzt dieses Tal und beurteilt er es. Ja. Er würde es weniger schön finden, wenn er sehen würde, das lässt er nichts bauen. Ja. Die Wasserkraft ist dort zu gering, man kann dort keinen Staudamm bauen, wie auch immer, das bringt eigentlich nichts. Sein Interesse würde erlahmen, er würde sich umdrehen und wieder gehen. Ganz anders, der nennen wir ihn den Naturliebhaber. Ja. Der kommt dorthin, ja, sieht diese wunderbare Szenerie, fühlt sich vielleicht erinnert an Gemälde oder Zeichnungen der Romantik, ja, sieht sozusagen dieses Zusammenspiel von Fels und Wald und Himmel und Wasser und erfreut sich daran, kantisch formuliert, ohne jedes Interesse. Ja, das einzige Interesse, was er hat, ist, dass er sich an etwas, das für ihn nichts bedeutet, erfreuen kann. Ja, rein ästhetisch. Ja, er lässt rein seinen ästhetischen Geschmack walten. Er hat nichts von diesem Tal, er will dort weder campieren, noch übernachten, noch es kaufen, noch es verwerten, noch die Bäume fällen, noch die Wasserkraft nützen, gar nichts will er. Er will vielleicht auch nicht einmal seine Begleitung verführen, er will nur sehen, obwohl seine Szenerien natürlich mitunter ganz gut sind für solche Aktionen, aber das wäre auch Interesse geleitet. Ja. Schau doch, wie schön der Sternenhimmel, der Mond, ja, Sie kennen das. Ja. Wenn es wirklich um reines, interesseloses Wohlgefallen geht, wie Immanuel Kant schreibt, dürfen alle solche Begehrungen, solche Interessen, praktischer, nützlicher, erotischer, sexueller, finanzieller, wie auch immer, politischer Natur, keine Rolle spielen, sondern wir müssen die Szenerie, in dem Fall die natürliche Szenerie, um ihrer selbst willen auf uns wirken lassen und rein, wirklich nur rein durch unseren ästhetischen Geschmack wahrnehmen und beurteilen. Alles andere, was wir damit auch noch assoziieren könnten, ausblenden. Bei besonders schönen Naturkonfigurationen das gelingt uns das ja auch mitunter. Und wir suchen ja heute, zu Kants Zeiten begann das. Ja? Heute ist das ganz übliche Freizeitbeschäftigung, dass wir bestimmte Punkte in der Natur aufsuchen, nur um uns an ihren Anblick zu erfreuen. Ja? Und sozusagen sie auf uns wirken zu lassen als reine Naturschönheit, interesselos. Ja? Und diese Interesselosigkeit für Kant ist eine Vorbedingung, um etwas als wirklich schön wahrzunehmen. Wenn ich Interessen damit verbinde, wird nämlich das reine Geschmacksurteil getrübt und durch diese Interessen sozusagen in ganz bestimmte Modifikationen und andere Bahnen gelenkt. Auf der anderen Seite ist schön das, was ich zwar ohne Interesse betrachten kann, das aber in mir positive Gefühle oder wie Kant formuliert, ein Wohlgefallen auslöst. Ja? Das Schöne ist nicht das, ich kann natürlich auch Dinge, die ich nicht als schön empfinde, ohne jedes Interesse betrachten. Obwohl das nicht ganz einfach ist, es gibt hier ganz bestimmte Unterschiede. Sie können sich jetzt natürlich auch vorstellen, macht man ja auch, bleiben wir bei einer Naturszenerie, einer Naturlandschaft, einer Naturszenerie, die Sie nicht als schön empfinden und die Sie trotzdem als interesselos betrachten können. Was weiß ich jetzt, ich habe einen Vortrag gehört von einem Kollegen von mir, und das war irrsinnig witzig, weil das ganz heftige Diskussionen ausgelöst hat, eben dieser Art, wo er um das, was ich jetzt Ihnen auch versuche zu illustrieren, eben an einem Beispiel vorzuführen, eine wirklich hässliche Naturlandschaft gezeigt hat. Ja? Eine, was weiß ich, im Mittelgebirge eine Geröllhalde, irgendwie dann die Reste einer Skipiste, braune irgendwas, ja, also so eine Art Mondlandschaft mitten in den Alpen. Also alles das, was wir mit einer schönen Alpenlandschaft verbinden, hat es dort nicht gegeben. Und er sagt, das ist ein typisches Beispiel für eine hässliche Landschaft. Ja, mehr brauchte es nicht. Ja. Sofort gab es wütende Proteste und es hat sofort dann Kollegen gesagt, aber schaut, diese Kargheit. Ja. Und sagen, auch das Geröll hat natürlich diese Struktur nicht und die Spuren der Verwüstung, der Mensch hinterlassen hat, gibt dem Ganzen dieses braune Band, nicht? Also gibt dem Ganzen so eine melancholische Zusatzkomponente, so ein wunderschönes Stück. Erde. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, aber trotzdem, nehmen wir mal an, wenn wir uns als hässlich empfinden, könnte man sagen, okay, das ist wirklich auch interesselos, wir wollen dort weder Skifahren noch sonst was, wir sehen es, es gefällt uns nicht, es ist ein hässliches Stück Natur, wir wenden uns wieder ab. Das heißt, es gibt dieses als Kehrseite zum interessenlosen Wohlgefallen, so Immanuel Kant, natürlich das interesselose Missfallen angesichts des Hässlichen. Nur, während das Interesselose, das, was wir als schön empfinden, unseren Blick oder unsere Sinnesorgane bannt. Ja, wir wollen ja da bleiben, wir wollen, können uns nicht satt sehen. Ja, wir wollen ja dieses gute Gefühl, dass der Anblick des Schönen in uns erzeugt, das wollen wir konservieren, wollen ja länger haben. Ja, wir sind dann traurig, wenn wir da weg müssen. Ist es so, dass man das Hässliche nicht unbedingt lang anschauen will? Ja, man geht wieder. Das heißt also, dieses Gefühl ist vielleicht, das interesselose Missfallen ist vielleicht sogar weniger intensiv aus dieser Komponente als das interesselose Wohlgefallen. Wenn allerdings das Hässliche so hässlich ist, jetzt passen Sie genau auf, ja, denn da merken Sie genau, wo der entscheidende Punkt ist. Wenn das Hässliche so hässlich ist, dass es mir wirklich zuwider wird, im Sinne jetzt von, es ekelt mich, ja, dann kann ich es nicht mehr interesselos betrachten, auch nicht in einer negativen Art und Weise, sondern dann muss ich mich davor zurückziehen. Dann muss ich mich gleichsam vor diesem Ekelhaften schützen, indem ich mich etwa abwende, indem ich den Blick wende, indem ich vielleicht überhaupt weggehe, indem ich nicht mehr hinschaue. Ja. Das heißt also, Ekel ist dadurch definiert, man kann jetzt lange darüber philosophieren, warum das so ist und dergleichen mehr, aber Ekel ist dadurch definiert, dass ich tatsächlich im Grunde physische Reaktionen, dass mit physischen Reaktionen auf ein ästhetisches Objekt reagiere, bis hin zum Erbrechen. Also das ist die stärkste Ekelreaktion, die sie haben angesichts von Gegenständen, welcher Art auch immer, die ihnen sehr, sehr zuwider sind. Es wird ihnen übel. Und wenn aber das passiert, dann kann von Interesselosigkeit keine Rede mehr sein, denn dann habe ich ein vitales Lebensinteresse, mich von diesem Objekt fernzuhalten. Offensichtlich. Ja, deswegen gehe ich auch weg. Während, wenn mich bei einem schönen Objekt das Interesse packen würde, das wäre jetzt das Gegenteilige, der gegenteilige Affekt, und statt der Abwendung die Hinwendung käme, und zwar in einem possessiven Sinn. Das heißt, wenn ich beginne, dieses Objekt zu begehren, dann wäre die Interesselosigkeit wiederum verletzt. Ja? Das heißt also, derjenige, der ein schönes Ding beginnt oder was auch immer schön genannt werden kann, beginnt zu begehren, sich einverleihen möchte, es besitzen möchte, entwickelt sozusagen ein Interesse, das zwar sein Fundament in dieser Interesselosigkeit haben kann, aber dass dann letztlich diese Interesselosigkeit dann wiederum übertönt und eigentlich durchstreicht und das wirklich in Anspruch genommene, das Besessene, das Begehrte, das Verzehrte, das einverleibte schöne Objekt hört dann auch auf, schön zu sein. Ja? Es gehört mir zwar dann, aber dann verbinde ich sofort andere Interessen damit, die dann das interesselose Wohlgefallen natürlich auch stören. Ja, zum Beispiel die Angst, das könnte mir jemand wegnehmen, oder wenn ich es wirklich im wortwörtlichen Sinn verzehre, ist es ja überhaupt zerstört. Wenn ich es mir aneigne, aus einem Zusammenhang reise, Sie alle kennen auch diese, das hat ja auch die Mythologie unglaublich beflügelt und beansprucht, nicht? Sie sehen in seiner Freiheit ein wunderschönes Tier, möchten es besitzen, fangen es, sperren es in einen Käfig, denken Sie an Rilkes Panther, und die Schönheit ist weg. Ja? Sie können diese Schönheit nur genießen, wenn Sie keine Besitzinteressen gegenüber dem Panther entwickeln. Ja? Sobald Sie diese haben, zerspringen Sie sich um das, was sozusagen die Schönheit Ihnen versprochen hat. Also das nur zur Illustration dessen, was Kant mit diesem sehr viel diskutierten Begriff der Interesselosigkeit eigentlich meinte. Und das hieß oder heißt, dass schön nur etwas ist, zu dem ich einer bestimmten neutralen Distanz stehe. Ja, dass ich weder begehre noch verabscheue, mit dem ich weder ökonomische noch emotionale Interessen verbinde, aber dem ich auch nicht negativ gegenüberstehe, sondern dass ich in der Tat völlig neutral und ganz gelassen betrachten kann und es wirken lassen kann, ausschließlich auf mein sinnliches Geschmacks- und Beurteilungsvermögen. Jetzt kommt aber noch was dazu. Damit das wirklich schön genannt werden kann, darf es eben nicht nur, weil schön ja ein Prädikat ist. Ja, also es ist schön, es ist ein ästhetisches Urteil, das so formuliert wird, darf es nicht nur für mich schön sein, sondern es sollte zumindest auch für andere schön sein können. Und gleichzeitig ist das Schöne aber das, dass mir aufgrund meiner sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit gefällt, nicht, dass mir gefällt, weil ich darüber eine weiß Gott wie diffizile philosophische Abhandlung oder kunsttheoretische Abhandlung geschrieben habe, sondern dass mir gewisserweise in seiner Unmittelbarkeit gefällt, aber diese Unmittelbarkeit so überzeugend ist, dass eine bestimmte Triftigkeit, eine bestimmte Verbindlichkeit in dieser Unmittelbarkeit drinnen steckt. Und so kann Kant zu dieser berühmten Definition des Schönen kommen, dass Schön einerseits das ist, was ohne jedes Interesse gefällt, und dass Schön andererseits das ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen interesselosen Wohlgefallens erkannt wird. Notwendig und interesselos und wohlgefallen. Und ohne Begriff, das heißt gewisserweise intuitiv, nicht abgeleitet, nicht reflektiert, sondern tatsächlich intuitiv. An anderer Stelle hat Kant dann sozusagen das versucht, noch etwas allgemeiner zu formulieren und hat von sozusagen das, was ohne Begriff ist, ja, hat er als ästhetische Idee bezeichnet, im Sinne einer, und da muss man ein bisschen die Terminologie des 18. Jahrhunderts kennen, im Sinne einer Vorstellung der Einbildungskraft. Wenn das 18. Jahrhundert von Einbildungskraft spricht, meint es nicht die Einbildung, so wie wir das heute sagen, was bildest du denn dir ein, ja? Was glaubst du, wer du bist? Sondern Einbildungskraft im Sinne sowohl der passiven als auch der aktiven Imaginationsfähigkeit des Menschen. Ja? Also das, was wir schaffen können an ästhetischen Objekten, kreativ, als auch das, was wir uns vorstellen können, also unsere realen und nicht realen Imaginationen. Das Schöne, so Kant, ist eine ästhetische Idee, also eine Vorstellung der Einbildungskraft, und das ist eine wunderbare Formulierung, die viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr doch irgendein bestimmter Begriff adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. Ich wiederhole es noch einmal. Das, was schön ist, ist eine ästhetische Idee, also eine Idee, eine Vorstellung unserer Einbildungskraft, also unserer Sinnlichkeit, könnte man sagen, und Vorstellung auch das, was vorgestellt ist vor uns, also ein Objekt, ein Film, ein Theaterstück, aber auch das, was ich imaginieren kann, was ich kreativ in meiner Fantasie sich herausspielen lassen kann, ein Text, wie auch immer, der auf der einen Seite viel zu denken veranlasst. Ja? Das heißt also, es ist das Schöne etwas, das zuerst unsere Sinne, unseren Geschmack anspricht, aber gleichzeitig das Ganze transzendiert und uns zum Denken veranlasst, egal wie jetzt diese Gedanken aussehen mögen. Also wir haben den Eindruck beim Schönen, es gefällt uns nicht nur, sondern es berührt auch irgendwo unsere Existenz. Es rührt ganz leicht an Fragen, die uns vielleicht schon immer beschäftigt haben, wie auch immer das dann zu denken ist. Denn dieses Denken, so Immanuel Kant, kann durch keine Sprache vollständig ausgedrückt werden. Man könnte es auch etwas banaler formulieren und kann sagen, jedes gelungene ästhetische Objekt ist deshalb ein gelungenes ästhetisches Objekt, weil es nie vollständig in Begriffe gefasst und beschrieben werden kann. Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht beschrieben und in Begriffe gefasst werden kann. Natürlich kann ich über alle ästhetischen Erfahrungen und über alle ästhetischen Objekte auch sprechen, aber ich kann das nicht vollständig machen. Das heißt wiederum, dass es keine endgültigen Interpretationen von Kunstwerken zum Beispiel geben kann. Das heißt auch, dass Debatten nach dem Besuch eines Films im Prinzip unabschließbar sind. Ja? Weil es immer wieder Facetten, Gedanken, Ideen geben wird, die noch nicht in Worte gefasst sind und die vielleicht überhaupt nicht in Worte zu fassen sind. Also der Satz, den Sie oft hören, nachdem Sie eine ästhetische Erfahrung gemacht haben, sei es im Kino, sei es im Theater, sei es nach der Lektüre eines Buches, das gefällt mir, das finde ich wunderbar, aber ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, wie ich es ausdrücken soll. Dieser Satz ist nicht Ausdruck eines Unvermögens, ja, sondern ist tatsächlich, gehört zum Kern Bestandteil unserer ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten, denn die bestehen gerade darin, dass die Sprache selber und das sprachliche Ausdrucksvermögen selber an eine Grenze führen. Das hat Immanuel Kant, glaube ich, in dieser etwas altertümlichen und vielleicht ein bisschen komplizierten Formulierung sehr, sehr klar erfasst. Und Sie haben jetzt genau in dieser Konzeption der Schönheit, so könnte man sagen, eine Grundlegung der ästhetischen Autonomie, die auf der einen Seite rekurriert wirklich auf die Subjektivität und auch klar macht, ja, wo die Wurzel der Subjektivität liegt, nämlich im Geschmack, im Geschmacksvermögen, in unserer je subjektiven Sinnlichkeit, und die gleichzeitig zeigt, dass diese Autonomie nicht in dieser reinen unmittelbaren Sinnlichkeit des Subjekts stecken bleiben kann, denn dann wären das praktisch nur tierische Reaktionen, mit der wir auf ästhetische Reize reagieren, sondern dass diese Subjektivität sozusagen sich selbst wiederum erweitert und entfaltet und überschreitet im Hinblick auf die Idee eines Wohlgefallens, einer ästhetischen Wahrnehmungsmöglichkeit, die als notwendig beschrieben wird, obwohl sie einen streng logischen und auch einen streng empirischen Sinn nie und nimmer notwendig ist. Ja? Denn wäre sie wirklich notwendig, müssten alle Menschen dasselbe für schön finden. Tun sie aber nicht. Ja? Aber sie hätten es gerne mit diesen sozialen Einschränkungen, die ich vorhin anführte. Das heißt, diese Notwendigkeit des Wohlgefallens ist gleichsam eine Unterstellung, die aber selbst wiederum gleichsam zur Logik dieses Urteils, dieses ästhetischen Urteils dazugehört. Und das Ganze erklärt übrigens auch, warum wir in Debatten über Kunst oder auch über ästhetische Phänomene der Natur oder auch über ästhetische Phänomene am Menschen, wenn wir über die Schönheit von Menschen sprechen, warum wir hier immer oszillieren, also schwanken, hin und her pendeln zwischen einerseits diesen Ansprüchen nach Objektivität, nach Allgemeingültigkeit, die sind nicht illegitim, die gehören ganz wesentlich dazu. Und gleichzeitig spüren wir natürlich, dass die letzte Instanz aller ästhetischen Urteile die Subjektivität ist. Ja? Und es kann uns noch so schön jemand demonstrieren und vorrechnen, was weiß ich, dass ein Bild genau nach den Idealen des goldenen Schnitts gezeichnet worden ist und dass hier alle Proportionen stimmen und dass das wirklich sozusagen das klassische Schönheitsideal seit der Antike ist. Es kann trotzdem sein, dass uns der Ölschinken nicht und nicht gefallen will. Ja? Nach diesem Prinzip des goldenen Schnitts ist übrigens auch das Porträt der Mona Lisa gemacht. Leonardo wusste genau, wie man Proportionen richtig handhabt. Und es bleibt jetzt Ihnen überlassen, sich zu überlegen, ob Sie das jetzt für ein schönes Objekt halten oder ob Ihnen das weniger gefällt. Eines, glaube ich, kann ich voraussetzen, interesselos werden Sie diesem Objekt gegenüberstehen müssen, denn Sie können weder erotische und schon gar keine Besitzbegehrungen an dieses Bild richten. Es ist zwar einmal gestohlen worden, wie Sie wissen, von einem italienischen, er war selbst kein Kunstliebhaber, sondern nur ein Auftragsdieb, der sich da eine Zeit lang von diesem Bild nicht trennen konnte, weil er sich wirklich in dieses Frauenantlitz verschaut hatte. Aber das ist uns momentan eher verwehrt. Also wenn Sie vor der Mona Lisa stehen, dann sind Sie verdammt zu dieser Interesselosigkeit. Und das ist es nicht nur so dahergesagt als eine Abschlusspoint der heutigen Vorlesung, sondern ausgehend von diesen Überlegungen von Kant könnte man Kunst gegenüber allen anderen ästhetischen Erfahrungen und Objekten, wie sie uns in der Natur und im Alltag begegnen, auch am Menschen, könnte man Kunst definieren